So geht's. Ja, was habe ich vor? Ich möchte gern sozusagen vier Schritten mit uns in diesem kurzen Referat vorgehen. Das erste, Sexualethik. Was verändert sich und was bleibt konstant? Das zweite, Bibeltext und Kontext, Ethik und Kultur. Drittens, biblische Positionen und Negationen. Also was sind positive Grundaussagen über Partnerschaft und Sexualität und wo sind Grenzen gesetzt, Verbote, Gebote? Und das vierte, und das ist das Wichtigste eigentlich, dass wir uns dann vier Bibelstellen etwas anschauen wollen, die uns helfen zu einer grundlegenden Fragen der Sexualethik und Partnerschaftsethik. Ja, was verändert sich und was bleibt? Diese beiden Pole. Wir sind, was Verständnis von Sexualität angeht, was Partnerschaft angeht, was Ehe angeht, Single-Dasein angeht, in ganz starken Veränderungen. Seit einigen Jahrzehnten in unserem Land, in unserer Kultur, jedenfalls in der westlichen Welt. Wenn man das heute mal versuchen würde, so auf den Punkt zu bringen, wie das Verständnis von Sex ist, also jetzt wirklich auch miteinander schlafen, Geschlechtsverkehr, habe ich es mal so versucht zusammenzufassen. Guter Sex hat einerseits einen extrem hohen Stellenwert als Maßstab für Lebensqualität, ein hoher Glücksfaktor und in einer zunehmend körperorientierten Kultur wird Sex als wichtiger Teil des körperlichen Wohlbefindens angesehen. Lustgewinn und Maximierung ist der Maßstab und auch Sex als Spaßfaktor. Und die Ganzheitlichkeit, dass wir als ganze Menschen in der Sexualität mit nicht nur beteiligt sind, sondern dass es unser ganzes Menschsein betrifft, das gerät zunehmend immer mehr aus dem Blickfeld. Das andere will ich nur andeuten, weil uns das eigentlich alles vor Augen steht. Es gibt positive Veränderungen. Das ganze Rollenverständnis von Mann und Frau hat sich verändert. Die Gleichwertigkeit ist wirklich auch ins Zentrum gerückt und das können wir ja nur begrüßen gegenüber einem hierarchischen Verständnis von Mann und Frau. Und auch jetzt das neueste Sexualstrafrecht, also die Veränderungen. Nein heißt Nein, also den Schutz auch von Opfern sexueller Gewalt zu erhöhen. Das sind ja positive Faktoren. Und anderes hat sich auch zum Negativen verändert. Legalisierung der Prostitution und die starke visuelle Überflutung und ja Überflutung mit Sexreizen. Ehescheidung, mittlerweile wird jede zweite Ehe geschieden. Viele alleinerziehende Patchwork-Familien. Das muss ich jetzt nicht ausführen. Das steht uns eigentlich vor Augen. Diese starken Veränderungen, denen wir stehen, nicht nur negativer Art, sondern beides durchaus vermischt. Und dabei verändert sich natürlich auch unsere eigene Wahrnehmung und unsere eigene Sichtweise. Wir bleiben ja auch nicht da stehen, wo wir mal waren. Und auch als Christen verändern wir da unsere Sichtweise und starke Veränderungen verunsichern. Und umso mehr fragt man dann nach Orientierung. Und es ist eigentlich auch eine Herausforderung für uns Christen, uns neu zu orientieren. Ob wir zu denselben Antworten kommen oder zu neuen Antworten, das ist erstmal offen. Aber wir müssen neu grundsätzlich immer wieder, ich denke jede Generation, fragen, wie steht es mit Sexualität und Partnerschaft? Wo ist unsere Position? Nun sagt mancher, naja, wir halten uns doch an die Bibel. Und die Bibel ist doch konstant, die verändert sich nicht. Das ist natürlich eine sehr kurzschlüssige Antwort. Weil unsere Sichtweise auf biblische Texte sich natürlich auch verändert. Und das ist ja positiv, dass wir sozusagen aus unserem Lebenskontext neu auf biblische Texte gucken und dadurch auch manche neuen Erkenntnisse gewinnen. Aber auch unsere Überzeugungen verändern sich dadurch. Also die Älteren unter euch wissen noch, dass es in dieser Gemeinde, in anderen Gemeinden eine Zeit gab, wo wieder Heirat auch mit einer Trauung in der Gemeinde nicht möglich war. Und es gab Gemeinden, wo jemand, der sich hat scheiden lassen, ausgeschlossen wurde. Also, um mal einige Beispiele zu nennen. Also es hat sich auch in der Wahrnehmung und auch im Umgang viel verändert. Von daher die Frage, was bleibt ethisch konstant? Was sind wirklich biblische Leitlinien, Maßstäbe und Grundordnungen? Und ich denke, jedem von uns ist bewusst, dass die Bibel kein Rezeptbuch ist und wir sozusagen auch in Fragen der Partnerschaft und Sexualität irgendein Problem haben, eine Fragestellung, und dann schauen wir hinten im Stichwortregister nach und schlagen Seite so und so viel auf und dann haben wir die Antwort. Es funktioniert ja nicht mit der Bibel. Es ist kein Autopilot. Und auch der Heilige Geist funktioniert nicht wie ein Navi. Ist ja total praktisch. Ne? Ich bin gestern auch nach Wetzlar gefahren und zurück, und bei den Staus und so weiter hat mir mein Navi immer, also die Navi-Frau, die da drin hockt, immer Bescheid gegeben, ob ich einen Umweg fahren muss oder nicht. Das wäre natürlich sehr bequem, wenn der Heilige Geist so in unser Leben hineinwirken würde und würde uns immer sagen, so jetzt rechts, jetzt links, zweite Straße und so weiter. Tut er aber nicht. Sondern die Bibel, und du hast dieses Bild ja auch gebraucht, dir ist ja einer geschenkt worden, Michael, ist wie ein Kompass. Und der zeigt eine Richtung an, aber den Weg muss man dann finden. Auch wenn eine Grundrichtung angezeigt ist. Und Gott mutet es offenbar jeder Generation und auch jedem Einzelnen ein Stück weit neu zu, in vielen anderen Fragen, aber eben auch in Fragen der Sexualität und Partnerschaft, neu den richtigen Weg zu finden. Das war auch in den ersten Gemeinden so. Die haben sich mit diesen Fragen auch intensiv beschäftigen müssen. Wir werden ja nachher noch manche Bibeltext angucken. Und auch Apostelgeschichte 15 im Apostelkonzil hat man auch diese Frage gestellt, was ist gültig für die Nichtjuden, die zum Glauben gekommen ist, und musste da zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Und wer sich in der Bibel auskennt, weiß, dass diese Entscheidungsfindung gar nicht einfach war, sondern ein intensiver Prozess. Von daher ist die Frage, wie erkennen wir, was zum Kern biblischer Sexualethik gehört, und daraus ergeben sich ja unser Leitbild, unsere Maßstäbe, unsere Werte, unsere Orientierung. Und was gehört in einem biblischen Text zum gesellschaftlichen Umfeld, zur Situation, in die Gott hineingesprochen hat? Was gehört sozusagen zum Kontext? Und das verändert sich im Lauf der Geschichte. Und auch in der Bibel können wir sehen, wie sich bestimmte Antworten verändert haben. Das ist sozusagen der zweite Punkt, Bibeltext und Kontext, Ethik und Kultur. Also biblische Aussagen zu Sexualität und Partnerschaft sind ja in eine bestimmte Geschichte, Gesellschaft, Kultur hineingesprochen. Und wir gehen auch nicht damit so um, als ob jede Aussage für uns unmittelbar 1:1 Gültigkeit hätte. Beispiel, David, ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt, hatte jedenfalls eine ganze Reihe Frauen, war ein Frauenversteher und Liebhaber offensichtlich und hatte auch eine große Liebe, wo er sehr enttäuscht wurde, hat auch eine Frau geliebt, wo er eine andere Ehe zerstört hat. Aber die Polygamie, diese Mehrehe des David, wird nicht negativ bewertet in der Bibel. Es war für einen König zu damaliger Zeit üblich, auch viele Frauen zu haben, auch einen Harem. Bei Salomo hat sich das ja noch ausgeweitet. Die Mormonen haben das 1:1 übernommen, zunächst in ihrer Frühzeit, und haben gesagt, Polygamie ist ein Mehrwert gegenüber der Einehe, weil man dann wesentlich mehr Kinder in die Welt setzt und damit das Reich Gottes ausbreitet. Das ist nicht mehr das Verständnis in späterer Zeit gewesen und auch im Neuen Testament, sondern da war die Einehe die Norm. Oder im Alten Testament gibt es die sogenannte Leviratsehe, also das Gebot, wenn ein Bruder stirbt, dass der noch lebende Bruder die Frau des Bruders heiratet. Das war nicht eine Option, wenn sie ihm gefällt und er auch ein bisschen in sie verliebt ist, sondern das war eine Pflicht. Es war ein Gebot. Er soll sie heiraten, um ihr den sozialen Schutz zu gewähren, dass sie nicht finanziell und so weiter ins Bodenlose fällt. Eine Gesetzgebung, die wir in unserer Gemeinde so nicht praktizieren. Also an diesen wenigen Beispielen, man könnte natürlich jetzt unzählig viele Beispiele aufführen, wird deutlich, wir übernehmen nicht eins zu eins einfach biblische Texte, sondern wir bewerten sie und betrachten sie im Zusammenhang oder im Heiligkeitsgesetz. Also nicht in irgendeinem Gesetz, sondern wo es darum geht, dass Gott sein Volk herausgerufen hat, damit sie heilig leben, anders als die anderen Völker. Da steht, dass bei Ehebruch die Steinigung zu vollziehen ist. Und auch, wenn ein Mann mit seiner Frau Sexualverkehr hat während der Menstruation. Das sind so einige Beispiele, wo schon deutlich wird, der Kontext, in dem ein Bibelwort steht, in das hinein ein Wort gesagt ist, spielt eine ganz große Rolle, auch bei der Wertung dieses Bibeltextes. Und da gibt es innerhalb der Bibel schon starke Veränderungen. Also nicht erst heute, sondern auch innerbiblisch. Von daher bleibt diese Frage, was ist für uns ethisch verbindlich, was ist gültig und was nicht. Die ist nicht so einfach gleich zu beantworten. Also von daher, wir gucken die Situation an, einen Bibeltext, und vor allen Dingen ist wichtig, wir gucken den Gesamtzusammenhang an, in der Gesamtbibel, was wird über diese Thematik ausgesagt, und entscheidend ist, wie hat Jesus sich dazu geäußert. Paulus sagt das auch an einer Stelle, hierzu habe ich ein Wort des Herrn, auch im Zusammenhang von Sexualethik, und an dieser Stelle habe ich keins, aber ich habe eine Meinung und die gebe ich euch weiter. Also von daher müssen wir ja auch heute bei ethischen Fragen unsere eigene Kultur und die Situation, in der wir sind, immer mitbedenken, um zu einer guten, gültigen Antwort zu kommen, die uns wirklich Orientierung gibt und weiterhilft. Ein dritter Punkt, biblische Positionen und Negationen, Grenzen zu Partnerschaft und Sexualität, das meine ich mit den Negationen. Woran orientieren wir uns? Lange Zeit, ich denke auch in unseren Gemeinden und nicht nur in unseren Gemeinden, sondern in der Christenheit, ist Sexualität ganz stark abgewertet worden. Und man hat sich ethisch auf die Verbote konzentriert. Das, was man nicht tun soll. Darauf lag der Fokus. Und wenn man bei ethischen Fragen immer nur auf das guckt, was falsch ist, dann kriegt man eigentlich keine Richtung. Also um bei dem Bild von dem Kompass zu bleiben, wenn mir jemand sagt, nach Süden darfst du nicht gehen, dann sagt mir das die Grenze. Aber es sagt mir nicht, wohin ich gehen soll. Von daher, die wesentliche Orientierung ist doch dort, wo positiv etwas ausgesagt wird über unser Menschsein, über Partnerschaft, über Sexualität. Und dann machen auch die Verbote und Gebote Sinn, um diese Werte, um dieses Ziel zu schützen. Und ich glaube, da haben wir uns zu lange wirklich sozusagen auf Verbote konzentriert und nicht auf eine positive Sicht und Richtung von Sexualität, sondern eher auf die Gefährdung geguckt. Und das wollte ich an dieser Stelle, ohne das jetzt zu weit nochmal auszuführen, nochmal anmerken, dass ich das sehr wichtig finde, wie bei anderen Fragen auch, dass wir auf die positiven Werte gucken, die uns vermittelt werden, auch in der Heiligen Schrift, und uns daran orientieren, und dann bekommen auch die Grenzen und Verbote ihren Stellenwert als Schutzfunktion. Ja, und damit möchte ich auch gerne zu Bibeltexten kommen. Das sollte sozusagen erstmal so eine Grundorientierung sein. Bibeltexte, in denen es um grundlegende Aussagen zu Partnerschaft und Sexualität geht. Nun kann natürlich jemand sagen, okay, jetzt hast du dir dein eigenes Sammelsurium da zusammengestellt. Ja? Du hast auch Bibelpicking gemacht. So, ja? Man greift sich so den einen Text raus und den anderen, der so zur eigenen Meinung passt, und dann stimmt es wieder. Ja, ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gemacht. Könnt ihr euch denken. Das lässt sich auch ganz leicht aufzeigen. Es gibt grundlegende Texte in der Schöpfungsgeschichte, in den beiden Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel, 1. Mose 1 und 2, Genesis 1 und 2, und die werden sowohl von Jesus zitiert wie auch von Paulus. Die werden am häufigsten zitiert, immer wieder herangezogen, um etwas deutlich zu machen. Und von daher wird auch durch den Gebrauch dieser Bibeltexte in der Gesamtbibel schon deutlich, welchen hohen Stellenwert sie haben. Weil sie nämlich nicht vom Verbot herkommen, sondern von der Orientierung. Sie geben Richtung an und machen grundlegende Aussagen zur Schöpfung des Menschen, zur Sexualität und Partnerschaft. Ganz bekannter Text, Genesis 1, Vers 26 bis 28. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau, wörtlich männlich und weiblich. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Vers 26 am Anfang wird davon gesprochen, Gott schuf den Menschen ähnlich. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte des Gleichen, nämlich, dass wir auch wesensähnlich mit Gott sind. Davon haben wir vieles verloren. Aber er schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, zu seinem Gegenüber. Das ist etwas, das bleibt. Jeder Mensch, unabhängig in welcher Beziehung er zu Gott steht, bleibt Gottes Ebenbild, sein Gegenüber. Und das unterscheidet den Menschen von den Tieren, das macht unsere Würde aus. Das ist auch in unserem Grundgesetz übernommen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und gleich hier in der Schöpfungsgeschichte wird deutlich gemacht, das gilt für den Menschen. Und den Menschen gibt es als Mann und Frau. Da gibt es überhaupt keine Hierarchie in diesem biblischen Text, obwohl zu der Zeit gesellschaftlich und in der Praxis auch im Judentum es diese Hierarchie gab. Das Patriarchat war damals üblich. Aber die geistliche, die theologische Aussage ist hier, nein, in der Schöpfung war es anders. Und von Gott her ist es anders gedacht. Eine Gleichwertigkeit. Dazu kommt, aber das spielt für unser Thema keine Rolle, das Mandat, sozusagen Fürsorge für diese Erde zu übernehmen, den sogenannten Kulturauftrag, diese Erde zu gestalten. Aber zu unserem Thema wird eben von der Partnerschaft von Mann und Frau gesprochen. Sie sind aufeinander bezogen, sie gehören zusammen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau in ihrer Bezogenheit aufeinander. Man kann hier, auch wenn das hier nicht ausdrücklich steht, schon das Ideal auch der Einehe sehen. Wenn Mann und Frau so aufeinander bezogen sind, dann ist natürlich eine Mehrehe in dieser Intensivbeziehung immer beeinträchtigt. Wobei das grundsätzlich nicht nur für Partnerschaft gilt, diese Aussage hier, die gilt auch für unsere Gesellschaft und gilt für Gemeinde. Mann und Frau ergänzen sich, brauchen einander und gehören zusammen. Gott segnet das Miteinander von Mann und Frau, er segnet die Sexualität, das steht ausdrücklich nochmal dort. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der wird auch in anderen biblischen Texten dann nochmal untermauert, sodass ich nicht den Eindruck habe, das ist eine Überfrachtung dieses biblischen Textes, aber es ist natürlich eine Weiterführung. Hier geht es auch um die Frage sexueller Identität. Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich, als Mann und Frau. Es gibt kein geschlechtsneutrales Menschsein. Wir sind nicht Mensch und können irgendwie davon absehen, ob wir Mann oder Frau sind. Sondern das ist Teil unserer Identität als Person. Und das ist keine gewählte Identität, sondern das ist eine durch Schöpfung vorgegebene Identität. Das ist jedenfalls aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Aussage in diesem biblischen Text gegen manche extremen Gender-Ansichten. Es gibt ja auch sehr wichtige Aspekte in der ganzen Gender-Diskussion, was die gleiche Anteilnahme von Männern und Frauen am gesellschaftlichen Leben angeht, Arbeitsmarkt und so weiter. Da sind wir ja, denke ich, miteinander. Aber da, wo es um Wahlfreiheit geht, sozusagen des Geschlechts, und man dann aussuchen kann unter 50 Varianten, da würde ich sagen, das ist mit biblischer Sexualethik nicht übereinander zu bringen. Übrigens, auch wenn man da mal in die Biologie guckt, wir haben ja nicht nur unsere Geschlechtsorgane, sondern jede Zelle unseres Körpers ist von den Chromosomen her entweder männlich oder weiblich. Und zwar alle in unserem Körper einheitlich. Das ist kein großer Mischmasch. Das einfach von der Biologie her, und die Gehirnforschung hat ja auch nochmal untermauert, dass Männer und Frauen einfach von ihrem ganzen Gehirn, von ihrem Denken her unterschiedlich strukturiert sind und auch die Vernetzung der beiden Hälften bei Männern und Frauen in der Tendenz unterschiedlich ist und man das auch nachweisen kann. Natürlich, wenn ich jetzt so eine Aussage mache, unsere sexuelle Identität ist vorgegeben, klammere ich jetzt aus, dass es auch sehr schwierige Fragen gibt. Es gibt Menschen, die sind nicht eindeutig als Mann oder Frau geboren. Und das ist eine sehr schwierige Frage, wie man dann damit umgeht. Und es gibt andere, die sich in ihrem männlichen oder weiblichen Körper nicht zu Hause fühlen. Und das sind auch schwierige Fragen, wie geht man damit um. Aber es geht ja hier jetzt heute Abend nicht um diese Spezialfragen, sondern um eine grundsätzliche Linie. Und da ist unsere Identität zunächst mal von der Schöpfung her vorgegeben. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass Sexualität, so wird es hier auch beschrieben, Teil unseres Personseins und unserer personalen Identität ist und nicht reduziert ist auf unsere Körperlichkeit, sondern es betrifft unser ganzes Menschsein. Körper, Seele, Geist, unsere sozialen Beziehungen, auch unsere Gottesbeziehungen. Und ich finde, dieses grundsätzliche, ganzheitliche Verständnis von unserer Sexualität gibt uns auch ein Ziel vor, nämlich unsere Sexualität in unsere Persönlichkeit zu integrieren und auch in eine ganzheitliche Beziehung von Mann und Frau. Vielleicht nochmal eine Anmerkung auch zur Ethik, Biologie und Ethik. Biologie sagt, es gibt zwei Regelkreise, sexuelle Regelkreise. Einmal das biologische Programm, also Hormone, Sexualtrieb, Entwicklung. Das entwickelt sich und dem sind wir unterworfen. Das können wir nicht grundsätzlich beeinflussen. Aber im Bereich unserer Wahrnehmung, unserer Gefühle, das spielt sich alles im Großhirn ab. Das heißt, das hat etwas zu tun mit unseren Erfahrungen, mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, mit unseren eigenen Vorlieben, die wir entwickelt haben. Also da ist unser sexuelles Verhalten und unser Empfinden, wie die Biologen sagen, plastisch. Also das ist, wir können Entscheidungen treffen, wie wir mit dem, was vorgegeben ist, von unserem Sexualtrieb her, von unserer Identität her, wie wir damit umgehen. Und das, da gibt es eine große, große Bandbreite, wie wir damit umgehen können. Und das gehört eben zur Freiheit des Menschen, dass er nicht von seinen Trieben gesteuert wird, sondern dass wir die Freiheit haben, von unseren Wertvorstellungen her, von unseren Erfahrungen her, von unseren Normen her, unser Verhalten zu steuern. Und das ist keine Unterdrückung, sondern das ist eigentlich eine Entwicklung, so wie andere Teile unserer Persönlichkeitsentwicklung, ist eine Entwicklung unserer Sexualität, eine Kultivierung sozusagen unserer Sexualität. Deswegen ist es dem Menschen möglich, enthaltsam zu leben. In bestimmten Phasen, auch in der Ehe oder als Single, oder eben unterschiedliche Verhaltensweisen seiner Sexualität zu entwickeln und sich dazu entscheiden. Also eine Reduktion von Sexualität auf reine Körperlichkeit ist wirklich zu schmal und reduziert uns Menschen auf die Biologie. Es geht um unser Personsein dabei und nicht nur um Biologie. Der zweite biblische Text, das ist ja gleich das zweite Kapitel, wahrscheinlich sogar ein älterer Text, der mehr erzählend ist. Und da können wir jetzt auch nur einige Verse uns anschauen, Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Luther hat noch übersetzt, eine Gehilfin. Das ist eindeutig aus seiner Zeit heraus übersetzt. Andere übersetzen heute auch ein Gegenüber, die ihm entspricht. Das ist das entscheidende Stichwort, als sein Gegenüber. Und dann wird erzählt, dass Gott alle möglichen Tiere gemacht hat und sie zum Menschen bringt. Und der Mensch soll sie benennen und er gibt ihnen Namen. Aber für Adam, und Adam heißt in der Bibel einfach Mensch, das ist zunächst mal kein Name, aber für den Menschen fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Also wird einfach nochmal in einer Erzählung, einer Gleichniserzählung deutlich gemacht, da gibt es kein Gegenüber in der Tierwelt. Der Mensch braucht ein anderes Gegenüber. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Ja, auch sozusagen in einer Gleichniserzählung, dieses Aufeinanderbezogensein, ein Wesen, das ihm entspricht, wird nochmal hier deutlich gemacht, sozusagen die eine Flügelhälfte gehört zur anderen. Sonst sind wir nicht ganz. Und das wird hier nochmal bildhaft deutlich gemacht. Übrigens, dieses Wort, so habe ich gelesen, wurde genauso verwendet für eine zweiflügelige Tür, die nur Tür ist im Miteinander, das gehört zusammen. Und das wird hier sehr bildhaft nochmal ausgedrückt. Mann und Frau ergänzen sich, sie gehören zueinander, sie sind sich gegenseitig Hilfe gegenüber, sie entsprechen sich, so wie unsere beiden Hälften sich entsprechen und zueinander gehören oder zwei Flügeltüren bei einer solchen Tür. Und dann, als der Mensch dieses Gegenüber sieht, da ruft er voller Freude: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll, Luther hat das versucht nachzuformen, was da im Hebräischen steht, sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Im Hebräischen steht da Isha und Ish. Also auch in diesen beiden Worten für Isha Frau und Ish Mann wird dieses Zusammengehörigsein schon in den Begriffen wieder ausgedrückt, wie vorher in dem Bild von den beiden Seiten, die zusammengehören. Und das erkennt er jetzt hier, das ist meine Entsprechung, das ist meine Isha, die gehört zu mir. Und dann kommt dieser Vers, der am häufigsten zitiert wird, dann auch von Jesus und Paulus: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, ankleben, bedeutet dieses Wort auch, und sie werden ein Fleisch werden. Und Fleisch steht nicht nur für die Körperlichkeit auch. Das Körperliche ist ein Teil dieses Einswerdens, aber Fleisch meint die ganze Person, also auch das Seelische und Körperliche, ein Einswerden. Er wird Vater und Mutter verlassen, eine neue soziale Einheit entsteht. Entsprach übrigens damals auch nicht der Kultur, da hat die Frau ihre Familie verlassen, aber hier soll deutlich werden, auch der Mann muss seine Familie verlassen und es entsteht eine neue Einheit mit seiner Frau, sie gehört zu ihrem Mann und der Mann wird seiner Frau ankleben, eine neue Bindung entsteht. Sie ist wichtiger als die Eltern und ich persönlich übertrage das jetzt auch mal auch auf Sexualität. Sexualität ist ein Bindemittel, ist ein Klebstoff für eine Beziehung, haftet aneinander. Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis über Sexualität. Sex bindet. Wenn es jemand nicht schon gewohnt ist, ständig wechselnde Sexualpartner zu haben. Deswegen, ein kleiner Ausflug, junge Paare bleiben manchmal einfach zusammen, weil sie sich schon so weit aufeinander eingelassen haben, dass es schmerzhaft ist, auseinanderzugehen, obwohl sie wissen, wir haben keine Zukunft miteinander. Ich habe gerade gestern erst ein Gespräch gehabt, wo genau das wieder passiert ist. Und ein Paar ganz lange zusammengeblieben ist, weil sie schon so weit eins geworden sind, körperlich und natürlich auch seelisch, und sie trotzdem wussten, es hat keine Zukunft mit uns, aber sie haben aneinander geklebt. Es ist wirklich ein Bindemittel. Auch in der Seelsorge erlebe ich das in Trennungssituationen, dass manchmal öfter die Männer, aber manchmal auch die Frauen, sich sehr schnell wieder an einen Partner binden und wenn dann Sexualität gleich im Spiel ist, dann entsteht manchmal auch eine richtige Gefühlsverwirrung, weil eine neue Einheit und Bindung entsteht und eine alte, andere Bindung, eine intensive Bindung ist immer noch da. Also von daher ist Sexualität hier eingebettet in ein Einswerden, in ein Fleischwerden. Sie werden eins mit Körper und Seele, übersetzt deswegen die gute Nachricht. Ein ganzheitliches Einssein. Und zum Schluss wird noch auf die Scham hingewiesen, als ein Ausdruck ja von höchster Intimität, wenn ich mich dem anderen öffnen kann und zeigen kann, körperlich, aber auch ein Stück meines Inneren öffnen kann. Scham als Schutz ist immer notwendig, wo Grenzen notwendig sind. Ja, vielleicht das so viel zu diesen beiden biblischen Texten. Ich mache hier so ein bisschen Schnelldurchgang. Aber wir haben dann ja auch Zeit zum Gespräch. Es sei denn, es hat jemand jetzt eine einfach Sachfrage nochmal zu den beiden Bibeltexten, die ich eben angeführt habe.
Ich habe das mit den Flügeln nicht verstanden. Ist das so, dass es den Rippen irgendwie hergeleitet ist? Das war mir zu schnell.
Ja. Also meine Aussage ist, hier wird nicht biologisch gesprochen, wie die Frau entstanden ist, aus einer Rippe. Sondern es wird, wie oft in der Bibel, in einem Bild, in einem Gleichnis gesprochen, in dieser Erzählung. Und wenn man das Bild jetzt deutet, man muss Bilder ja immer deuten, dann steht diese Rippe für die eine Seite des Menschen. Gott nimmt eine Seite.
Das ist, nee, Entschuldigung. Eine Rippe aus der einen Seite. Deswegen habe ich es nicht verstanden.
Als Bild steht diese Rippe für die Seite.
Die ganze Seite.
Ja. So wie bei einer Flügeltür beide Flügel zusammengehören, so gehören die beiden Hälften hier zusammen. Das ist eben eine bildhafte Ausdrucksweise der Zusammengehörigkeit, aber natürlich keine biologische, wie wir entstanden sind. Da würde man die Bibel missverstehen. Da war noch eine Fragestellung? Hat sich schon erledigt. Gut. Dann springe ich jetzt auch schon ins Neue Testament zu einem Bibeltext, den ich am Sonntag auch gern nochmal auslegen möchte, wo Jesus auch mit Genesis 2 vor allen Dingen argumentiert und es auch deutlich wird, bei dieser Frage von Sexualität und Partnerschaft bezieht sich Jesus auf die Schöpfungsordnung und nicht auf einzelne Fragen der Gesetzgebung im Alten Testament. Also, die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn, wollen ihn aufs Glatteis führen und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? War eine große Diskussion damals. Was sind Gründe, weshalb ein Mann seine Frau entlassen kann, also sich von ihr trennen kann? Und da gab es unterschiedliche Meinungen zu. Sehr enge Meinungen, nur wegen Ehebruch. Und andere Meinungen, wenn die Suppe angebrannt ist, reicht das eigentlich schon. Ja. Und die ganze Bandbreite. Und Sie wollen jetzt wissen, wie sieht Jesus das? Und Jesus legt in seiner Antwort den Kern frei. Also er geht gar nicht auf diese Frage ein, zunächst mal, also jetzt zähl mal die Gründe auf, gib uns die Rechtfertigung, wann wir uns von unserer Frau trennen dürfen. Weil das wäre ja wiederum nur die Frage der Grenze und der Problematik. Sondern Jesus spricht über die Schöpfung da. Und sagt, er beantwortet, sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Genesis 1 haben wir eben gelesen, und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, ankleben, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also Jesus spricht nochmal von diesem Einswerden als Gesamtperson, unterstreicht das sogar nochmal, indem er es wiederholt und fügt dann noch etwas hinzu in Vers 6, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ich verstehe es so, Jesus spricht zu Juden, der Glaube spielt für sie eine Rolle, Gott segnet die Ehe, sie haben Gott um seinen Segen gebeten. Und bei einer Scheidung und Trennung begeben sie sich auch aus diesem Segen heraus. Diese Bitte um den Segen Gottes wird null und nichtig gemacht. Aber die Ehe ist durch Gott bestätigt. Sie ist nicht nur eine menschliche Vereinbarung. Jetzt kommen die Pharisäer wieder. Sie sagten zu ihm, und jetzt argumentieren sie natürlich mit der Tora, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Das war ja, steht in 5. Mose 24,1, wenn ein Mann sich von seiner Frau trennt, dann soll sie nicht schutzlos sein, sondern er soll ihr einen Trennungsbrief mitgeben. Vielleicht dazu eine kurze Anmerkung, weil das, glaube ich, auch wichtig ist für die ethische Diskussion. Beziehungsweise erst wenn wir gehört haben, was Jesus dazu sagt. Jesus spricht auf dieses Zitat oder diesen Hinweis auf die Tora zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Also wieder weist Jesus auf die Schöpfung hin und weist aber darauf hin, dass Gott offensichtlich einen Kompromiss auch mit uns Menschen eingeht. Theologisch hat man das als ethische Notordnung bezeichnet. Also, da das, was Gott eigentlich wollte, nicht gelungen ist, wegen eurer Herzenshärtigkeit, weil in diesem Fall konnte nur der Mann sich scheiden, im Judentum, scheiden lassen, der Herzenshärtigkeit der Männer, ihren Frauen gegenüber, hat Gott eine Notordnung gegeben, damit die Frau wenigstens geschützt ist und die Kinder. Das finde ich eine ganz hilfreiche, auch theologische Unterscheidung. Es gibt eine ethische Norm. Tut alles, um zusammen zu bleiben in eurer Ehe. Das ist unser Ziel. Aber im Scheitern sagt Gott nicht, es ist vorbei, sondern er sagt, dann, wie kann man jetzt das Beste draus machen? Also sozusagen eine Notordnung, eine Ausnahme von der Regel. Heute könnte das bedeuten, dass man dann wirklich in einer solch schwierigen Situation mit Respekt miteinander umgeht, mit Achtung, dass man versucht, den Schaden, wenn Kinder da sind, zu begrenzen, mit fairen finanziellen Vereinbarungen. Und ich habe manche Gespräche, auch in der Seelsorge, wo die Versuche und die Unterstützung, eine Ehe zu retten, zum Ende gekommen sind. Und dann könnte man entweder das Gespräch abbrechen, könnte sagen, das war's jetzt, oder aber man guckt dann Notordnung. Wie kann man jetzt aus dieser Not noch das Beste machen? Die beste Lösung finden. Und das ist ein ethischer Anspruch. Und der ist wichtig. Also in gewisser Weise könnte man auch sagen, Jesus relativiert hier auch, das wäre jetzt sozusagen die andere Seite, biblische Aussagen, weil nämlich diese Notlösung, diesen Kompromiss, den Gott eingegangen ist, zur Regel gemacht wurde. Und man daraus ein Recht abgeleitet hat, sich ja scheiden zu lassen. Wenn man einen Scheidebrief gibt, dann ist ja alles okay. Und da sagt Jesus, das ist vollkommen missverstanden. Die Norm, das Grundlegende, das ist das, was Gott wollte. Was er hier gesagt hat, ist eine Lösung in der Notsituation, um Schutz zu bieten.
Warte, eine Verständnisfrage.
Ja.
Du sagst jetzt immer, Mose hat die Regeln gegeben wegen der Herzenshärtigkeit und setzt das gleich mit dem Reden Gottes, dem Willen Gottes. Ich hätte das jetzt eher so für mich übersetzt, dass das aus der Situation heraus eine Handlung Mose war, als Regent damals, aber du gehst da einen Schritt weiter und sagst das Synonym. Ne?
Ja, ich habe die Textstelle jetzt nicht zitiert, aber das steht ja ausdrücklich dort, dass das Gottes Gebot ist. Ja. Und sein Gesetz. Also da müsste man sich die Stelle näher angucken. Aber es geht eindeutig aus dem Text hervor. Es ist also nicht einfach eine Idee, die Mose hatte, wie man damit umgeht. Okay, ich habe nur noch wenige Minuten, von daher versuche ich jetzt noch schnell zu machen. Also auch andere ethische Aussagen des Alten Testamentes, was ich vorhin sagte, oder Aussagen des Alten Testamentes über Steinigung als Folge für Ehebruch, setzt Jesus ja auch außer Kraft, als er der Frau, die gesteinigt werden soll, hilft und sie dann auf einen neuen Weg weist. Nachdem Jesus sozusagen das Positive angesprochen hat, nämlich nochmal die Schöpfungsordnung und darauf hingewiesen hat, da weist er auch auf die Gefährdung unserer Sexualität hin, auf die Gefährdung von Partnerschaft hin und auf das Verbot. Also in diesem Fall, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, Unzucht, das ist das gleiche Wort, Porne, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ehebruch ist nicht das gleiche wie dieses Wort Unzucht, sondern Ehebruch heißt, ich kündige sozusagen mein Eheversprechen, ich kündige den Ehevertrag. Während das Wort, ist ein komisches Wort, aber ich habe bisher keins gefunden, was es so zusammenfasst, so ein Sammelbegriff im Neuen Testament, Unzucht für zu Prostituierten gehen, aber auch Inzest und unterschiedlichste unmoralische sexuelle Verhaltensweisen. Im Alten Testament zählen dazu auch Verwandtschaftsbeziehungen, die nicht legitim sind in der Ehe und so weiter. Jetzt gibt es hier eine Ausnahmeklausel. Grundsätzlich sagt Jesus keine Ehescheidung, aber es gibt eine Ausnahme. Und die Frage ist jetzt, lange Zeit hat man diese Ausnahme sozusagen als exklusiv. Es darf nur dieser Fall eintreten. Was auch immer das dann heißt, wenn Unzucht so ein Sammelbegriff ist. Kann man so verstehen? Oder man kann es natürlich auch so verstehen, dass man sagt, außer es liegen Gründe vor, die ein Weiterbestehen der Ehe unzumutbar machen. Das ist natürlich jetzt sehr weit gefasst. Ja. Also kann man diese Ausnahme, die Jesus hier nennt, bezieht sich nur auf bestimmte Situationen oder kann seelische Grausamkeit genauso dazugehören? Ja. Und da fängt es natürlich an, ob man jetzt sozusagen Gründe findet, um Recht zu haben, um sozusagen das durchzusetzen, oder ob Jesus sagt, es gibt auch ein Scheitern, wo etwas nicht wieder gut zu machen ist. Jesus selbst erleben wir ja, dass er auf der einen Seite sehr klar ist in seiner Ethik, und auf der anderen Seite in der konkreten Situation im Umgang mit Menschen sehr barmherzig ist. Da ist die Ehebrecherin, Jesus macht ihr keinerlei Vorwürfe, nichts, sondern sagt, geh hin, schlag einen neuen Weg ein, tu es nicht wieder. Da ist die Frau am Jakobsbrunnen, die wahrscheinlich sogar eine sehr beschädigte Frau ist, weil mehrere Männer sie gehabt haben. Und sie weitergereicht wurde. Und welcher Anteil ihrer ist, wissen wir nicht. Aber Jesus macht ihr null Vorwürfe. Sondern geht sehr barmherzig mit dieser Frau um. Also wir erleben bei Jesus eine große Klarheit, aber keinen ethischen Rigorismus, wo die Norm wichtiger ist als der Mensch. Sondern der Mensch ist immer wichtiger als die Norm. Und das Ideal. Ich würde es mal so zugespitzt formulieren, wie es Jesus über den Sabbat gesagt hat, die Ehe ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um der Ehe willen. Weshalb ich selbst nicht davon überzeugt bin, dass diese Ausnahme, die Jesus hier anführt, wirklich nur als eine ganz bestimmte Ausnahme gemeint ist, zeigt, wie Paulus in einer vollkommen anderen Frage mit Norm und Ausnahme umgeht. Nämlich in der Gemeinde in Korinth waren Mischehen, Christen und Nichtchristen, und zwar sowohl Männer wie auch Frauen. Und die Frage ist jetzt, wie sollen wir damit umgehen, wenn mein Mann oder meine Frau kein Christ ist und jemand ist Christ geworden. Und Paulus geht von der Norm aus, von dem, was Gottes Absicht und Wille ist, und sagt, wenn dein Mann, der kein Christ ist, dich nicht verlässt, dann tu alles für eure Ehe. Ich sage es mal mit unseren Worten. Und umgekehrt genauso. Tu alles dafür, dass eure Ehe weiter besteht. Bleib bei ihm. Und dann sagt er aber, wenn aber dein nichtchristlicher Partner dich verlässt, dann kannst du nichts daran ändern. Dann bist du frei. Dann bist du nicht mehr gebunden an diese Ehe. Also da wendet Paulus in einer vollkommen anderen Fragestellung auch das an und sagt, die Grundrichtung ist klar. Aber es gibt Ausnahmesituationen. Und das ist für ihn dann so eine Ausnahmesituation. Oder ich nenne nochmal ein ganz krasses Beispiel. Natürlich gab es in den Gemeinden des Neuen Testamentes Männer, die mit mehreren Frauen verheiratet waren. War in den unterschiedlichen Kulturkreisen, die da vorkamen, durchaus üblich. Bis heute ja. Ein Mann wird Christ, hat drei Frauen. So, und jetzt ist er in der Gemeinde mit seinen drei Frauen. Und eine Ehe ist die Norm, das ist das Ideal und die Regel. Wie geht die Gemeinde jetzt ethisch damit um? Sie könnte sagen, gibt keine Ausnahmen. Eine Ehe ist die Norm. Also musst du zwei Frauen entlassen. Ja, was passiert dann? Die stehen auf der Straße. Die müssen betteln. Oder sich prostituieren. Also eine verantwortliche ethische Entscheidung kann nicht so aussehen, schickt die in die Wüste. Das wäre unmenschlich. Also ist die Gemeinde, das können wir schließen, aus den Aussagen, dass gesagt wird, wenn aber jemand Gemeindeleiter wird, dann sollte er auch dadurch ein Vorbild sein, dass er nur Mann einer Frau ist. Da wird dann sozusagen durch dieses Vorbild soll deutlich gemacht werden, es ist bei uns keine Regel, dass man mehrere Frauen hat. Aber zum Schutz dieser Frauen, und da sind ja gelebte Beziehungen, zum Schutz dieser Beziehungen wird nicht gesagt, trennt euch. Ich finde, das ist ein Vorbild, wie wir auch mit Ausnahmen ethisch umgehen. Wenn ein Paar ohne Trauschein zusammenlebt, und das über mehrere Jahre und sie Christen werden, wäre doch merkwürdig, wenn wir dann sagen würden, ja, also, wenn ihr jetzt nicht sofort heiratet, müsst ihr euch trennen. Sondern da ist eine Beziehung entstanden, die Dauer hat, die Treue hat und so weiter. Oder bei jungen Leuten, die sich aufeinander einlassen, zusammenziehen, da wäre das Ziel, ihnen zu helfen, zu klären, ob diese Partnerschaft wirklich Zukunft hat und wenn ja, dann auch ganz ja dazu zu sagen. Aber nicht rigoros da jetzt vorzugehen und sie einfach nur zu verprellen. Ja, der letzte Bibeltext, den werde ich jetzt relativ kurz nur noch begucken mit euch. Das ist sozusagen der Vorlauf des Bibeltextes, über den Michael am Sonntag gepredigt hat. Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Es geht um die Freiheit eines Christenmenschen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diese als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei oder Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn Jesus auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Auferwecken bedeutet auch körperlich auferstehen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, wie der Schöpfungsordnung, ja, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht der Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Körpers. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist in euch, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Stellt euch das mal vor. Da gibt es Leute in der Gemeinde, die nicht nur die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen, sondern die sagen, ja, wo ist das Problem? Also ich bezahle dafür, ich sehe da kein Problem. Weil in ihrer Denkweise, die sie damals hatten, das müsste man jetzt näher ausführen, war das nur was Körperliches. Das hat doch mit dem Geistlichen gar nichts zu tun. Das ist ein rein körperlicher Vorgang. Austausch von Flüssigkeiten und ein bisschen Spaß gehabt und das war's. Gibt es ganz viele Parallelen zu unserem heutigen Denken über Sexualität. Was macht Paulus? Er schreit jetzt nicht entsetzt auf und sagt, Sünde, Gemeindeausschluss. Nein, selbst für eine so ein gravierendes Fehlverhalten, Paulus macht sich die Mühe zu argumentieren und ein neues Denken zu ermöglichen. Also gar nicht klare Kante zeigen und so weiter, sondern er argumentiert das durch, und da haben wir jetzt nicht die Zeit, um das nochmal näher uns anzugucken. Es geht um Metanoia, das heißt Veränderung des Denkens. Sexualität, Sex ist eben nicht rein was Körperliches, sondern er wird hier isoliert und herausgelöst aus der Ganzheitlichkeit einer personalen Beziehung. Und Paulus greift zurück hier auf die Schöpfungsordnung und sagt, da geschieht mehr als nur Körperliches. Eine Bindung. Und er argumentiert dann sowohl von der geistlichen Seite her, ihr gehört doch Christus, und er wehrt den Körper auf und sagt, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und auch euer Körper wird auferstehen. Also die Körperlichkeit ist etwas Wesentliches, das zu unserem Menschsein gehört. Auch in Zukunft. Und dann argumentiert er auch vom Menschsein her, dass nämlich das Einswerden die ganze Person betrifft. Das ist keine Sache, die du da machst, sagt er. Und auch diese Frau ist kein Objekt, das man einfach nur benutzt. Sexualität, wo sie herausgelöst wird aus einer Beziehung der Treue und der Dauer, da wird etwas abgespalten. Und die Integrität unserer Person wird beschädigt. Paulus geht so weit, dass er sagt, da sündigt man an sich selbst in diesem Fall. Ich denke, hier mache ich einen Punkt. Ich habe ein Skript, wo ich nachher auch nochmal zusammengefasst habe, was ist schöpfungsgemäße Sexualität, positive Werte und welche Grenzen schützen unsere Sexualität, wann wird sie zerstörerisch. Aber ich denke, dass wir uns jetzt erstmal Zeit zum Gespräch nehmen.